Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ohne Zwang. Heute haben wir die liebe Maria bei uns zu Gast und Maria ist selbst nicht betroffen, aber ihre Tochter. Und Maria wird uns jetzt heute mal die Sichtweise einer Angehörigen erklären und was ja die Zwangserkrankung ihrer Tochter eigentlich alles für Auswirkungen auch auf das ganze Familienleben hat. Und ja, die Folge war wirklich sehr bereichernd und Maria setzt sich wirklich ganz toll für ihre Tochter ein und versucht, der Erkrankung ihrer Tochter wirklich auf den Grund zu gehen. Und falls ihr selber Angehörige seid, ja, hoffen wir, dass ihr ein paar Tipps aus der Folge mitnehmen könnt und dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Maria, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann.
Wir freuen uns sehr, dass auch mal eine angehörige Person bei uns aus einer anderen Sichtweise berichtet. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, mal so eine außenstehende Perspektive zu hören, die aber trotzdem irgendwie nah dran ist. Möchtest du uns kurz so ein paar Stichpunkte zu dir nennen oder zu der Geschichte zu deiner Tochter?
Ja, kann ich machen. Also ich bin, wie gesagt, Mutter einer Tochter, die eine Zwangserkrankung hat. Meine Tochter ist jetzt zurzeit 17 Jahre alt und lebt im Prinzip seit 3, 3,5 Jahren mit dieser Krankheit. Und ich habe euren Podcast gehört und habe mir eigentlich gedacht, ich muss unbedingt dazu beitragen, auch diese Zwangserkrankung so ein bisschen mehr bekannt zu machen beziehungsweise ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich glaube, wenn wir von vornherein besser aufgeklärt gewesen wären, wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal anfangen zu erzählen oder?
Ja, starte am besten einfach direkt.
Okay, also wie gesagt, vor 3,5 Jahren war unsere Tochter halt 13,5 und da haben wir das erste Mal so bemerkt, dass irgendwas komisch ist. Sie hat abends angefangen, die Kissen auf ihrem Bett zu sortieren und das mit einer wahnsinnigen Ausdauer. Und dann haben wir halt erst gedacht, okay, das ist vielleicht eine Phase, haben Jugendliche ja in dem Alter vielleicht auch mal. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, nee, das ist nicht nur eine Phase. Dann gab es irgendwie die Zahnspange und ganz, ganz langes Zähneputzen immer aus Angst, dass die Zähne sonst geschädigt werden. Das war auch schon mehr als das, was man so als normal empfindet. Also es ging dann teilweise eine halbe Stunde Zähne putzen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, das kann so nicht bleiben. Wir müssen damit mal zum Arzt gehen. Dann haben wir halt unsere Tochter darauf angesprochen und die hat dann halt auch gesagt, dass sie das belastet und dass es irgendwie über das normale Maß hinausgeht. Und dann sind wir damals noch zu einem Kinder- und Jugendarzt gegangen, also erstmal zu dem ganz normalen, noch nicht zu einem Psychologen. Und der hatte aber eine Zusatzausbildung in dem Bereich und hat dann eigentlich direkt die richtige Diagnose gestellt, dass es Zwangshandlungen sind und hat uns Eltern und auch unserer Tochter ganz toll erklärt, wie das jetzt funktioniert, dass man das los wird. Also, dass es halt ein Angstberg ist und je häufiger man das quasi aushält, umso mehr baut er sich ab und so weiter. Und da es auch, also wir wissen, dass es ein auslösendes Ereignis gab. Eine Zwangserkrankung ist ja immer multifaktoriell, aber es gab halt ein auslösendes Ereignis. Hat er dann irgendwann gesagt, so diese Stunden, die ich jetzt hier mit dir machen kann, gehen halt im Rahmen der normalen Sprechstunde nicht und ich bin halt kein Therapeut in dem Sinne. Ich würde dich zu einer Tiefenpsychologin schicken, weil da, glaube ich, einiges aufzuarbeiten ist. Wo wir schon das erste Mal eigentlich ja falsch, auf den falschen Weg geführt wurden.
Wollte ich gerade sagen, ist ja total seltsam, ne? Also dass er das eigentlich richtig erkannt hat, was ja auch schon mal gut ist und was natürlich auch ein bisschen einfacher ist bei so typischen Zwangshandlungen. Ich glaube, da kommen Ärzte auch schneller drauf. Dann hat er gesagt, so okay, so und so würde Verhaltenstherapie aussehen. Und hat dann aber gesagt, okay, Tiefenpsychologie, das ist ja eigentlich ein komischer Weg.
Aber habt ihr das denn direkt so kommuniziert, dass es auf jeden Fall so ein triggerndes Ereignis gab? Oder kamt ihr dann erst später drauf? Oder war das direkt von Anfang an klar, was da vorgefallen
ist? Das war eigentlich von Anfang an klar. Und zwar gab es einen Vorfall halt im Sportverein, beim Mannschaftssport. Der Trainer war halt sehr einnehmend und hat die Mädchen in der Mannschaft immer sehr über seinen Ehrgeiz sehr angeschrien und relativ streng behandelt. Und wir haben als Eltern dann immer, wenn es mal so Ausraster gab, halt auch gesagt, mit dem gesprochen und gesagt, so geht es nicht. Aber es ging halt irgendwie immer weiter und irgendwann gab es dann halt den Eklat, dass wir gesagt haben, du gehst da jetzt halt nicht mehr hin. Und das war, glaube ich, so das auslösende Ereignis. Der Trainer hat da Grenzen überschritten. Das war jetzt kein sexueller Missbrauch, so, also Stand jetzt. Aber es war schon ein emotionaler Missbrauch. Also es war schon so das Ausnutzen einer Machtposition, das Unterdrucksetzen und eine Grenzüberschreitung auch in dem Bereich, dass er die Mädchen zu sich auf den Schoß genommen hat und letztendlich dann so das Gesicht mal so, die Hände um das Gesicht gelegt hat und so. Und das sind halt so, letztendlich Grenzüberschreitungen gewesen, die unserer Tochter auch zu schaffen gemacht haben und vor allen Dingen, als es dann halt dort auch nicht mehr weiterging in dem Verein. Und in dem zeitlichen Zusammenhang traten halt auch diese Zwangshandlungen auf. Und von daher haben wir das natürlich beim Kinderarzt auch so berichtet. Und der hat dann halt gesagt, okay, ich glaube, da ist halt einiges aufzuarbeiten und hat uns eine Tiefenpsychologin empfohlen.
Ja, dann kann ich das auch verstehen, dass das, wenn da jetzt tatsächlich wirklich wie so ein Trauma hinterliegt, dass dann natürlich auch tiefenpsychologisch behandelt werden sollte und dass das, wenn Trauma dahinter steht, dann ist ja auch erstmal logisch, dass der Arzt dann quasi an einen Tiefenpsychologen empfiehlt.
Ja, wobei, ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass er halt schon weiß, was die richtige Therapie ist und uns ist ja irgendwie allen klar, dass der Zwang, erstmal müssen die Symptome ja so ein Stück weit verschwinden, bevor man sich dann wirklich an den Kern begeben kann. So, ne? Und ich finde es ein bisschen seltsam, dass er so weiß, man muss die Angst aushalten, man muss die und die Therapieform machen und dann geht es weiter zum Tiefenpsychologen. Das finde ich irgendwie eine komische Entwicklung der Geschichte. Aber okay, also dann ging es auf jeden Fall zum Tiefenpsychologen und das hat es wahrscheinlich dann erstmal ein bisschen schlimmer gemacht.
Ja, die Zwänge wurden schlimmer. Es ging dann über in einen Waschzwang, also klassisch Hände waschen, teilweise auch so ein bisschen Zählzwang, aber das war so eine vorübergehende Geschichte. Und die Tiefenpsychologin wir haben dann da diese 5 Probestunden gemacht, die man halt so machen kann. Und dann fragte die so, ja, sollen wir jetzt die Therapie beantragen? Und wir erstmal so, ja, klar. Ne, wir dachten ja, dass es halt eben aufgearbeitet werden muss. Und dann wurde die Therapie beantragt, die Krankenkasse hat es auch bewilligt und nach 10 Stunden oder so hat unsere Tochter dann aber auch gesagt, dass es irgendwie menschlich nicht passt. Also das passte irgendwie, sie konnte sich dieser Therapeutin gegenüber nicht öffnen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Das war eigentlich so das erste Mal. Bis dahin habe ich irgendwie immer dem Arzt vertraut und gedacht, okay, dann macht sie da halt jetzt eine Therapie und dann wird es schon. Und
macht klar, man ja
genau,
auch. Ja.
Ne? Und dann habe ich irgendwann gelesen, okay, Verhaltenstherapie müsste eigentlich, wäre das Mittel der Wahl. Und dann, ja, so unwissend, wie wir dann halt auch noch waren, haben wir uns einen Verhaltenstherapeuten hier am Ort gesucht, der so irgendwie einen ganz guten Ruf hat. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Aber immer noch nicht mit dem Hintergrund, dass es jemand sein muss, der wirklich auf Zwänge spezialisiert ist, der Expositionen durchführt. Und dann wurde die tiefenpsychologische Therapie nach diesen 10-12 Therapiestunden halt abgebrochen und bei dem Verhaltenstherapeut vor Ort eine neue Therapie begonnen. Und in dieser ganzen Zeit wurden die Zwänge halt immer stärker. Also es war dann halt wirklich teilweise so eine halbe Stunde Hände waschen und in der kälteren Jahreszeit waren, also bis zu den Unterarmen, bis zu den Ellenbogen, alles wund gewaschen und trocken. Und also so, dass es halt auch irgendwie dann noch schwer zu verstecken war. Und dieser Verhaltenstherapeut, wissen wir jetzt im Nachhinein, hat leider auch keine Erfahrung mit Zwängen gehabt. Aber da wir ja dann gedacht haben, okay, die müssen sich ja auch erstmal kennenlernen und dann dauert das sicher eine Zeit, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, haben wir auch da erstmal weiter klar, drauf vertraut. Und nach einem Jahr haben wir dann in der Familie entschieden, irgendwie geht es hier nicht weiter. Wir müssen noch mal was anderes ausprobieren. Eigentlich bist du jetzt reif für die Klinik. Und das war halt so ein total rotes Tuch für unsere Tochter. Das war dann auch zu der Zeit vom Lockdown, Corona. Und letztendlich haben wir relativ schnell einen Platz in dieser Klinik bekommen. Das war dann aber auch nur für 6 Wochen. Und Corona hat es nicht unbedingt besser gemacht. Also es war halt dann in der Klinik so, dass kaum Kontakt zu anderen Patienten stattfinden durfte, aufgrund der ganzen Quarantäneregelungen. Und die Gruppentherapien dann auch nur in ganz kleinen Gruppen gemacht wurden. Und vor allen Dingen eben auch eine Expositionstherapie, zum Beispiel draußen in Geschäften, ja nicht gut möglich war und bei uns zu Hause auch nur einmal für eine Stunde stattgefunden hat. Alles Corona geschuldet. Und in dieser gesamten Zeit ist es halt so, hat die Krankheit so sich in das Leben gesetzt, dass unsere Tochter einen total großen Ekel entwickelt hat. Und hier zu Hause immer so ihr cleaner, ihr sauberer Bereich war, wo sie halt so ihre Sicherheit gefunden hat. Das ist für uns als Eltern auch heute noch teilweise schwierig, weil man als Angehöriger natürlich, also erst haben wir versucht, mit Logik dran zu gehen und zu erklären, hier, es funktioniert doch nicht, ne? Die Hände sind jetzt sauber und nur wenn du weiter wäschst, werden sie ja nicht sauberer, aber je mehr man über die Krankheit liest, umso mehr weiß man natürlich auch, dass es Quatsch ist.
Ja, genau, also mit Logik kommt man da ja, also ich meine, das habt ihr ja dann auch irgendwann gemerkt, einfach nicht weiter. Wisst ihr denn, was bei eurer Tochter so dahinter steckt? Also ist das so, also bei den meisten ist es ja irgendwie so, dass die Angst haben, sich selber mit irgendwas anzustecken, oder ist das eher so, dass die so Angst hat, euch mit irgendwas anzustecken? Oder also was denkt die sich dahinter? Weil meistens ist das ja so belastend, nicht weil du denkst so, oh Gott, ich will das alles ordentlich haben, ich will super gewaschene Hände haben oder so, sondern der belastende Teil ist ja meistens eher dieses, ja, was würde passieren, wenn ich jetzt meine Hände nicht sauber genug gewaschen habe?
Also in erster Linie ist es halt ein ganz, ganz großes Ekelgefühl. Und dass irgendwas hier zu Hause in unserem sicheren Bereich dreckig wird, kontaminiert wird und dass sie dadurch krank wird oder halt auch wir, also alle, die hier im Haushalt wohnen. Ja. Das ist so das Hauptding.
Und sprecht ihr da total offen drüber oder müsst ihr das so, oder ist das immer noch so ein Thema, dass ihr quasi sie darauf ansprechen müsst, hey, wie ist es jetzt gerade? Oder sprecht ihr da ganz normal am Küchentisch, sag ich jetzt mal, drüber morgens, sonntags morgens beim Frühstück? Wie ist es so? Oder ist das offen, das Gespräch? Oder eher so, dass nicht gern drüber gesprochen wird?
Also mittlerweile ist es halt so, dass wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden haben. Wir machen einmal in der Woche so eine Art Familiengespräch, wo jeder eben sagen kann, wie er es gerade empfindet, wie es so läuft, weil es ist halt im Zusammenleben schon schwierig. Anders als wenn man jetzt Zwangsgedanken hat, ist es halt zum Beispiel so, dass es für Eltern auch schwierig, so den Unterschied zwischen ja, Pubertät und Jugend und Zwang zu differenzieren. Also es ist zum Beispiel, wenn sie sich auszieht, die dreckige Wäsche, die bleibt halt im Badezimmer liegen, weil der Zwang ihr sagt, dass sie die natürlich nach dem Ausziehen nicht mehr anfassen kann. Oder benutztes Geschirr wird nicht in die Spülmaschine geräumt. Da kann man jetzt sagen, okay, machen andere Jugendliche auch nicht. Aber bei ihr ist es halt schon der Zwang, der das halt maßgeblich bestimmt. Und das gibt halt schon große Konflikt oder gab große Konfliktsituationen hier im Zusammenleben, wo wir ihr, glaube ich, auch lange Unrecht getan haben. Aber es ist halt auch immer schwierig, da so ein, einen Mittelweg, einen gesunden Mittelweg zu finden. Was ist jetzt wirklich der Zwang und was geht jetzt halt wirklich nicht, weil hier eben wir auch noch in diesem Haus wohnen und wir uns auch wohlfühlen möchten.
Werdet ihr denn mit in die Zwangsrituale eingebunden oder dass ihr bestimmte, also dass ihr dann die Handlungen quasi, dass ihr die dreckige Wäsche wegräumen müsst, das Geschirr, aber noch anderweitig, dass ihr bestimmte Rituale ausführen müsst?
Genau, oder? Also diese Zwangshandlungen haben sich auch innerhalb der Jahre, wo die Therapie, sage ich mal, nicht so erfolgreich war, auch bei diesem Verhaltenstherapeuten, haben sich eigentlich so ausgeweitet, dass vornehmlich ich, weil mein Mann auch viel unterwegs ist oder dann eben tagsüber auch weniger zu Hause ist, dass ich ganz viel übernommen habe. Und zwar unbewusst. Also wirklich die Sachen wegzuräumen oder die mobilen Geräte, also Handy oder Tablet oder sowas reinigen, wenn es mit in der Schule war, das Abwischen, alle möglichen Dinge habe ich irgendwie übernommen. Und da bin ich halt so reingerutscht. Und das, wie gesagt, wenn man da jetzt...
Ganz schnell zum Kurzwender geworden.
Genau. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich von einer Geschäftsreise kam und unsere Tochter hier alleine war. Und ich durfte dann mit dem Koffer nicht ins Haus gehen. Und der Koffer musste draußen stehen bleiben, weil der ja quasi kontaminiert war. Und dann habe ich sogar irgendwie meine Jacke ausgezogen und meine Schuhe ausgezogen, habe dann aber gesagt, du, ich ziehe mich aber jetzt hier nicht vor der Haustür irgendwie komplett aus. Ich möchte jetzt schon ins Haus gehen, aber ich gehe dann halt direkt in die Waschküche und mache da den Rest. Aber alles wirklich so, dass ich eben diese Zwangshandlung letztendlich auch noch verschlimmert und verstärkt habe.
Aber was willst du machen, ne? Also das ist ja ein ganz normaler Prozess, dass man halt man merkt ja diesen Leidensdruck bei der Tochter. Da möchtest du ja nicht reinkommen und sagen, ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt hier durchs Haus und wenn es dich noch so sehr stört und wenn es dich noch so sehr belastet, ich finde, bevor man da nicht vernünftig aufgeklärt ist, ist das auch wirklich sehr, sehr viel von sich selbst verlangt. Also ich finde, da braucht ihr euch auch überhaupt gar keine Vorwürfe zu machen oder irgendwas. Mhm. Weil,
ja, größten also Respekt, hättet ihr machen
man
sollen?
Man hat da halt immer die Wahl, hat man jetzt gleich einen riesen Ärger zu Hause oder jetzt diese Zwangshandlung durch. Aber
das ist dann kein Streit eigentlich mit der Tochter, sondern ihr führt dann quasi auch Streit mit dem Zwang.
Genau, richtig. Streit mit dem Zwang und irgendwann möchte man das halt auch nicht, weil das beeinträchtigt natürlich auch das Familienleben. Ich weiß nicht, wie das in euren Beziehungen ist, aber Beziehung zu einem Kind ist halt auch, natürlich auch nochmal was anderes und man möchte hier nicht einfach ständig schlechte Stimmung haben. Deshalb.
Nee, und so ist das ja in der Partnerschaft auch. Also ich meine, ich muss sagen, mein Freund kann da echt ganz gut gegenhalten, aber ich stehe halt manchmal vor dem wie so eine Süchtige, ne? Also ich stehe halt wirklich manchmal vor dem und bettel den an, dass der mir eine Rückversicherung abnimmt oder dass der irgendwas für mich kontrolliert oder und das ist natürlich dann auch manchmal schwer für ihn halt auch auszuhalten, weil er halt auch sieht, was ich für einen Leidensdruck habe und ich werde da dann auch sauer. Also ich meine, das war halt in der schlimmeren Phase natürlich viel, viel schlimmer. Mittlerweile weiß ich so, ich kann mich dann so runterfahren und sowas, weil ich auch weiß, es ist dann gerade der Zwang. Aber klar, das ist halt, also natürlich ist das nicht nur irgendwie belastend, sondern es hat auch Konfliktpotenzial, weil man muss sich ja auch selber dann die ganze Zeit gegen den Zwang wehren und wenn sich der Partner dann auch noch dagegen wehrt, dann wirst du halt irgendwie sauer.
Ja, also es ist total schwierig, weil man möchte natürlich irgendwie, dass es dem eigenen Kind besser geht, dass das Zusammenleben besser klappt, dass die Beziehung nicht dauerhaft drunter leidet, dass man weiter Vertrauen zueinander hat. Und andererseits ist es halt eben so, was du gerade sagtest, dass du dann auch so sauer geworden bist oder so, das ist unserer Tochter dann halt auch passiert und passiert auch heute teilweise noch, dass sie dann anfängt, uns zu beschimpfen oder dass sie dann so sagt, ich halte schon so viel aus und jetzt kann ich nicht auch noch das aushalten.
Ja. Und das versteht man ja auch. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, für uns als erwachsene Personen ist das ja schon super schwer. Aber dann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss als Teenager, wenn du dann auch noch so einen Hormoncocktail da irgendwie hast. Und dann findet man seine Eltern dann eh kurzzeitig immer richtig blöd. Also, so, ich glaube aber, worüber ihr euch wirklich keine Gedanken macht, ist, dass es irgendwie langfristig auf eure Beziehung auswirkt. Weil ich finde, was halt aus jeder Minute, wo du hier sprichst, irgendwie rauskommt, ist halt, dass ihr euch damit super doll beschäftigt, dass ihr alles irgendwie tut, um das in die richtige Richtung zu lenken. Und dafür, wie Johanna das auch gerade schon gesagt hat, so meinen größten Respekt, weil das ist wirklich nicht einfach. Und das ist natürlich für eure Tochter nicht einfach, aber für euch halt auch nicht.
Ja, das stimmt. Das kostet eine Menge Kraft, aber wir geben nicht auf und wir kämpfen da halt auch weiter. Ja.
Das finde ich richtig gut.
Aber wie ging es denn dann weiter? Also dann in der Klinik gab es dann irgendwie keine, also nur sehr wenig Exposition wegen Corona und so weiter. Es gab nicht so viel Kontakt. Und dann kam sie wieder und stand dann komplett ohne ambulante Therapie erstmal da? Oder konnte sie dann irgendwie noch bei einem anderen Verhaltenstherapeuten unterkommen?
Also in der Klinik gab es halt innerhalb der Klinik Expositionen, aber halt außerhalb wenig. Und als sie wiederkam, ging es ihr auch vorübergehend erstmal besser. Und die haben uns dann halt gesagt, okay, sie muss halt zu Hause ganz viel weiter selber Expositionen machen, weil ansonsten ist es wie so ein Schwimmen gegen den Strom. Wenn du es nicht kontinuierlich weitermachst, dann bist du halt direkt wieder am Anfang, so in ein paar Wochen. Und dann haben wir erst versucht, sie zu motivieren, die Expositionen hier zu machen. Aber dann ist es ja, glaube ich, immer schwierig, diese Schwelle zu finden, was schaffe ich noch und was schaffe ich nicht. Und wenn wir als Angehörige dann ihr helfen wollten und gesagt haben, komm, du schaffst es, fass jetzt nochmal diese Türklinke an oder ja, was auch immer, die Knöpfe, setz dich auf den Boden, dann gab es halt auch wieder Streit. Also wir sind jetzt auch nicht als Eltern die Co-Therapeuten gewesen. Das funktionierte halt eben auch nicht. Und deshalb kam es genauso, wie es ja die Klinik letztendlich auch prophezeit hat. Es wurde wieder schlechter. Und die Therapie bei dem Verhaltenstherapeuten vor Ort lief dann auch aus. Da waren dann die ersten 70 Therapiestunden oder wie viel das waren, abgehalten und letztendlich auch ohne Erfolg. Dann haben wir halt gesagt, okay.
Na super, wie kann man auch als Therapeut, das verstehe ich dann auch immer nicht so, 70 Stunden und man merkt, der Patient wird irgendwie, dem geht es nicht besonders viel besser. Das finde ich immer ganz verrückt, wie man dann sagt, so, okay, ist jetzt entlassen.
Ja.
Hattet ihr da mal irgendwie ein Familiengespräch oder wurdet ihr damit einbezogen? Hattet ihr irgendwie eine Form der Unterstützung auch? Oder habt ihr das immer alles mit euch selbst ausgemacht?
Also wir hatten in diesen ganzen anderthalb Jahren, wo diese ambulante Verhaltenstherapie lief und in der Zwischenzeit, also gegen Ende dieser anderthalb Jahre waren dann die 6 Wochen Klinikaufenthalt, hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Elterngespräche, aber dann halt auch wirklich Elterngespräche ohne unsere Tochter. Und bei dem Verhaltenstherapeut war es halt einfach wirklich so, dass der teilweise unsere Tochter noch bestärkt hat. Also er hat gar keine Exposition mit ihr gemacht. Die haben immer geredet, wie war die Woche. Und wenn sie dann gesagt hat, ja, also wir haben dann selber irgendwann gesagt, frag ihn doch mal, ob ihr jetzt mal eine Exposition machen könnt oder so. Und sie ihm dann berichtet hat, was schwierig für sie wäre, dann hat er sogar immer noch gesagt, ja, nee, also das fände ich jetzt aber auch ekelig, das würde ich jetzt auch nicht machen. Und im Nachhinein denke ich mir, ey, ganz ehrlich, warum haben wir da anderthalb Jahre, ich meine, die Krankenkasse hat es auch bezahlt, anderthalb Jahre wirklich in die Tonne gehauen. Also das...
Ja, vor allen Dingen anderthalb Jahre von so einem jungen Leben, ne? Also ich meine, das ist ja auch jeden Tag 24/7 belastend für sie, für euch. Das ist echt, also das ist schon wieder so eine blöde Story irgendwie. Und gerade denn nach der Klinik, haben die denn dann auch nicht empfohlen, dann nochmal irgendwie ambulante Therapie aufzusuchen mit einem Therapeuten, der auch Expositions- und Reaktionsveränderungen macht?
Nee, also die Nachbetreuung fand ich in der Klinik jetzt auch so mittelmäßig gut. Also es war halt wirklich so ein Abschlussgespräch und ja, natürlich muss die Therapie jetzt weitergehen, aber letztendlich auch keine Rückmeldung dazu, dass der Therapeut vielleicht eben nicht so passend war. Und dann habe ich angefangen, selber zu gucken. Also natürlich schon vorher auch immer mal, aber dann irgendwann ganz intensiv. Und dann habe ich gefunden, dass eine große Uniklinik in Deutschland eine Studie mit Kindern und Jugendlichen macht zur Online-Psychotherapie im Bereich Zwänge. Und da hatte ich dann hingeschrieben und dann haben die sich irgendwann später, weiß ich nicht, 2-3 Monate später gemeldet, dass jetzt ein neuer Teil der Studie beginnt und dass unsere Tochter da mitmachen könnte. Cool. Ja, und die Studie war halt so aufgebaut, dass immer 1,5 Stunden bis 2 Stunden die Therapeutin auch wirklich Zeit hatte. Und uns wurden dann, also wir waren halt einmal dort vor Ort, um so ein paar Tests zu machen und so weiter. Und dann hat sie ein Tablet bekommen, so eine Eye-Tracker-Brille, womit der Therapeut quasi während der Online-Therapie die Augenbewegungen nachvollziehen konnte. Und ein Herz, also so ein Pulsgurt, wo man den Pulsschlag dann sehen konnte. Und da sind wir dann wirklich an ein Therapeutenteam oder an eine Therapeutin geraten, die eben mit Zwängen sich super gut auskennt und die so den richtigen Draht zu unserer Tochter gefunden hat. Und da war es eben so, dass jede Woche 1,5 bis 2 Stunden Therapie waren und davon war so 1,25 Stunde mit unserer Tochter und danach immer noch 1/4 bis 1/2 Stunde mit uns Eltern, sodass wir eigentlich 14 Wochen lang immer auf dem Stand waren, was ist gerade passiert, was hat sie gerade geübt, was hat sie ausgehalten, was könnte die Woche schwierig werden. Und das war einfach total super. Und
mega gut.
In dem Bereich mit den toll. Waschzwängen und dem Ekel ist es halt auch so, dass sie sich in der Klinik quasi so eine Art Brücke, gedankliche Brücke gebaut hat, dass sie ja in ein paar Wochen hier wieder raus ist und das jetzt einfach nur so lange aushalten muss und letztendlich die Exposition nicht das gebracht, hat, was es hier zu Hause, also hier zu Hause hat es ihr halt nicht geholfen. Und diese Online-Therapie, die hat halt bei uns zu Hause stattgefunden und das war einfach in diesem Bereich mit dem Waschzwang und Ekel total gut, dass es halt eben auch bei uns zu Hause hier durchgeführt wurde, die Exposition. Weil so konnte sie selber eben diese Skala mit der Therapeutin zusammen erstellen, von ja, leichte Zwänge bis zu was ganz Schwierigen und sich so Stunde für Stunde da raufarbeiten mit den Expositionen. Und das merken wir auch jetzt noch, dass es im Nachhinein hier zu Hause auch weiterhilft.
Wie genau sah denn dann diese Online-Therapie aus? Also wie hat das online mit den Expositionen geklappt?
Also es wurde ihr zusätzlich zu diesem Tablet und dieser spacigen Brille und so diese so Handgelenkssensoren gab es auch noch, das war aber nur für eine Studie, ob Zwangserkrankte immer identische Bewegungsmuster haben. Da hat irgendwer eine Doktorarbeit noch zugeschrieben, aber gab es noch einen Rucksack. Und sie musste sich dann immer zu Beginn dieser Therapiestunde, was halt eine feste Zeit in der Woche einfach war, immer einloggen in so eine Videokonferenz. Und dann ist sie quasi mit dem Tablet im Rucksack und dieser Brille auf bei uns durchs Haus gegangen und hat dort dann wirklich mit der Therapeutin zusammen, die eben jetzt auch ihre Augenbewegungen verfolgen konnte, Expositionen gemacht, also zum Beispiel Türklinken im ganzen Haus anfassen und die Türklinke so lange angefasst lassen, bis das der Druck ein bisschen weniger wird. Und die Therapeutin konnte das auch anhand der Herzfrequenz dann nachvollziehen, dass sie sich ein bisschen mehr beruhigt hat.
Das ist toll. Ja, noch cooler als irgendwie, das ist ja noch cooler als sogar ein Persona, also wenn du, dass du das dann noch mit dem Herzschlag und alles nachvollziehen kannst. Richtig cool. Und ich muss ja auch sagen, zum Beispiel, oder Johanna, du ja, glaube ich, auch, ne? Also wir haben ja auch fast nur Online-Expositionen gemacht, weil wir haben das ja immer mit Gesprächstherapie dann einfach Revue passieren lassen, was wir an Expos gemacht haben die Woche davor. Aber es ist natürlich richtig geil für den Anfang, wenn dich jemand dann noch so dabei begleiten kann und so. Das ist ja super cool.
Ja, das war wirklich richtig gut. Die haben dann teilweise auch so ein besonderer Punkt ist halt bei uns im Badezimmer alles anzufassen. Da hat die Therapeutin auch eine unfassbare Geduld gehabt, dass sie so wirklich, ich glaube, 20 Minuten gebraucht haben, um einen guten Ort zu finden, um das Tablet jetzt zum Beispiel abzustellen, weil es ist ja sozusagen alles aus Sicht des Zwangserkrankten ekelig. Und wenn das Tablet jetzt dort abgestellt wird, dann ist es ja auch kontaminiert. Und so haben die sich wirklich Woche für Woche da durchgearbeitet. Und was halt für uns als Angehörige toll war, war, dass wir halt immer eine Rückmeldung gekriegt haben. Und im Rahmen dieser Studie auch nicht so dieser Zeitdruck da war, der halt sonst bei so einer Therapiestunde ja oft irgendwie 50 Minuten und jetzt müssen wir auch aufhören. Das war halt da nicht. Das war total toll. Ja, so ein bisschen ist es ja leider so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und also vor allem super, dass sie dann quasi so echt so eine Begleitung jede Woche, das war dann immer ein fester Termin und dann wird immer eine Expo gemacht, dass das quasi so begleitet, dass sie quasi das immer auch machen musste, weil am Anfang, da vermeidet man das natürlich, man will diese Expos nicht machen, man macht das alleine nicht, man braucht da auch gefühlt Hilfestellung dabei, weil man sich das nicht alleine zutraut, also das ist ja ein super Programm
gewesen. Ja, das war wirklich gut.
Total. Wie ist denn die Einstellung, also wie war denn dann so die Einstellung bei deiner Tochter so dazu? Also hat sie irgendwann gemerkt, dass diese Expositionen irgendwas bringen? Oder wie ist das auch heute? Also hat sie dann halt eher so das Gefühl, ich möchte auch meine Exposition machen? Oder ist das eher wie so eine Hausaufgabe, die du halt nach der Schule mitbekommst und du findest es einfach nur ätzend und du möchtest dich eigentlich in deiner Comfortzone nur bewegen?
Ja, also ein bisschen ist es leider so. Also diese Studie umfasste halt 14 Therapieeinheiten, wie gesagt, diese anderthalb, zwei Stunden. Und sie hat dann immer Wochenaufgaben auch gekriegt, einen Wochenplan. Und zu dieser Studie, dafür, dass man das quasi auch kostenfrei zur Verfügung gestellt gekriegt hat, mussten unsere Tochter, aber auch wir als Eltern jede Woche Fragebögen ausfüllen. Und damit die das auch auswerten konnten. Und das hat sie halt wirklich immer wie so eine Hausaufgabe abgearbeitet. Und irgendwann gegen Ende der Therapie, also unsere Tochter hat dann natürlich gemerkt, es geht voran und es wird besser. Und gegen Ende der Therapie war dann halt auch so ein Feedback-Gespräch und dann haben wir gesagt, gut, wie könnte es jetzt denn weitergehen, weil es wäre eigentlich so schade, wenn es jetzt aufhört. Und dann hat die Therapeutin aber auch gesagt, sie hat halt das Gefühl, dass es wirklich in so leider nur so Minischritten vorangeht und dass man halt noch unendlich viele Stunden bräuchte, um sie wirklich auf ein Level zu bekommen, dass sie so weit ist, dass sie diese Exposition eigenständig durchführt. Soweit ist sie halt noch nicht. Das fällt ihr sehr schwer. Und jedes Mal, wenn irgendein Ereignis kommt in der Woche, was so außerplanmäßig ist, und das ist ja nun mal, wenn man eine Zwangserkrankung hat, immer irgendwie, dann nimmt sie das wie so eine Welle mit und spült sie halt wieder so ein bisschen zurück.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde halt auch so, wenn ich so zurückdenke, als Teenager, was man da schon so für einen Haufen an Problemen sowieso irgendwie auf seinem Teller hat und so viele Sachen, die einen beschäftigen. Und wenn man dann so eine akute Phase hat mit einer Zwangsstörung, das ist einfach wirklich. Und ich glaube, man denkt dann halt auch irgendwann, vor allen Dingen, weil sie auch wirklich sehr lange Zeit so viele Therapeuten durchgemacht hat, die ja wirklich keine Ahnung hatten, dann denkt man auch irgendwann so, boah, es wird ja eh nicht besser. Und auch wenn das dann auch nur so ganz kurzfristig irgendwie hilft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da nicht die Riesenmotivation hat. Und es ist ja auch immer ein Stück weit so, es muss halt Klick machen. Also ich glaube, bei Johanna und mir hat das ja auch eine Zeit lang gedauert. Also ich meine, eine Zeit lang haben wir uns immer wieder da drin gesuhlt und haben immer wieder gedacht so, ja, aber ich muss das jetzt nochmal durchdenken oder ich muss das jetzt nochmal kontrollieren. Ich hatte ja auch zeitweise Händewaschsachen und so. Und immer so, ja, aber ich kann doch jetzt hier niemanden anstecken und so. Aber irgendwann macht es halt so Klick und du denkst halt irgendwann so, okay, krass, ich kann nicht so weitermachen, weil es wird nur immer schlimmer. Und ich glaube, manchmal dauert das einfach eine Zeit.
Ich weiß noch, wie meine Eltern mir nach der Klinik gesagt haben, ja, aber Johanna, du machst jetzt weiter schön die Exposition und machst du das denn auch regelmäßig und so? Und haben mich immer so gefragt. Und Ich immer so, nee.
Ja, so.
Weil ich einfach, ja, weil dieser Moment, dieser Klickmoment war noch nicht da. Und ich hatte das genauso auch wie deine Tochter, dass ich in der Klinik mir immer noch so eine Brücke gebaut habe, dass ich es doch nicht so schlimm aushalten musste und dass ich immer danach noch so mir selber Rückversicherung gegeben habe, in welcher Form jetzt auch immer mental. Aber ich weiß noch ganz genau, dass das ist leider dann von außen, es ist echt super schwierig, das kann man von außen eigentlich gar nicht leisten. Das muss wirklich von der Person an, also von den Betroffenen selbst kommen.
Genau, das sagte die Therapeutin dann letztendlich auch, dass sie so ein bisschen das Gefühl hat, dass eben dieser Klickmoment, von dem ihr gesprochen habt, noch nicht da ist. Dass, also sie will es loswerden, sie arbeitet da auch für, aber der Leidensdruck ist irgendwie noch nicht groß genug. Sie kann halt die Sachen, die sie machen möchte, das ist ihr Sport und die Schule, kann sie halt machen mit Einschränkungen. Was sie halt zum Beispiel gar nicht macht, ist mal in die Stadt gehen zum Bummeln, was irgendwie in dem Alter ja auch total schade ist, mal so Klamotten shoppen zu gehen oder so. Es geht halt alles nicht. Aber da ist halt der Leidensdruck anscheinend noch nicht groß genug, als dass sie jetzt diesen Turnaround selber hinkriegt.
Und so soziale Kontakte mit Freundinnen und alles?
Ist halt schwierig. Also sie hat halt ihren Sport mittlerweile in einer anderen Mannschaft, wo sie ganz, ganz viel Zeit verbringt. Und sie hat halt eine beste Freundin, die auch ja, Bescheid weiß. Und mit der trifft sie sich ab und an. Aber es ist halt wirklich auch ganz viel so rund um den Schul- und Sportalltag einfach nur Zeit für sich haben und so abschalten können. Und das ist schon so, dass diese Krankheit sie auch sehr isoliert.
Wollte ich sagen, also es ist ja auch sehr, sehr kräftezehrend, ne? Also wenn man sich das mal so überlegt, also keine Ahnung, man hat halt Sport, Schule und so weiter und so fort und dann muss man halt noch den ganzen Tag gegen diesen Zwang ankämpfen. Das ist ja auch einfach so, da, ich glaube, da brauchst du auch einfach Zeit, um dich alleine zurückzuziehen und dich zu isolieren, weil das einfach so viel Kraft kostet. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal, weiß ich nicht, ein Freund, eine Freundin ins Leben und dann will man das vielleicht irgendwie überwinden. Keine Ahnung, vielleicht kommt da irgendwann der Klickmoment.
Der kommt auf jeden Fall.
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Nach dieser Studie war es halt eigentlich auch so, dass also für Studienteilnehmer die Therapie da normalerweise nicht weitergeht. Die hatten uns das aber angeboten, dass so 10 Therapiestunden sie erstmal einplanen könnten. Aber dann wären wir halt Selbstzahler gewesen, was jetzt letztendlich wir schon auch machen würden. Aber wir halt irgendwie auch im Umkehrschluss denken, okay, was bringt uns jetzt diese 10 Therapiestunden? Ich meine, klar, diese Studie mit den 14 Stunden insgesamt hat halt schon sie ein ganzes Stück nach vorne gebracht und da profitiert sie jetzt auch noch von. Aber mit 10 Stunden kommen wir wahrscheinlich halt auch nicht so weit. Und die Krankenkassen übernehmen das noch
dafür nicht. Dafür dann dieser ganze Aufwand.
Ja,
ich glaube halt, wie du das schon sagst, also ich glaube, wahrscheinlich fehlt da einfach noch so ein bisschen dieser Klickmoment und der wird halt wahrscheinlich irgendwann kommen und dann muss man halt gucken, dass man halt dann in den richtigen Verhaltenstherapeut, Therapeutin kommt und dann wird das auch total funktionieren, weil ich glaube, so diese ganze Mechanik dahinter hat sie ja schon verstanden, sie hat schon verstanden, so Expositionen helfen ihr und wahrscheinlich ist wirklich der Leidensdruck einfach nicht hoch genug und ich meine, mein Gott, gibt Schlimmeres. Also wenn sie damit halt irgendwie leben kann, dann wird sie das auch noch so lange aushalten und ich glaube halt irgendwann kommt halt dieser Moment, wo sie denkt so, nee, ich möchte daraus mehr machen und ich meine, sie hat halt den totalen Rückhalt von euch, von daher mache ich mir da wirklich gar keine Sorgen, dass da nicht irgendwann dieser Moment kommen wird.
Das Problem ist halt immer, dass es erst diesen Tiefpunkt braucht, um dann zu dieser Entscheidung zu kommen. Das finde ich immer so schade, weil wenn jetzt quasi dieser Wille da wäre, dann wäre es ja jetzt, wo sie schon mal dabei ist, viel, viel einfacher gerade. Aber das ist so schade. Das habe ich bei mir selbst aber genauso gesehen. Also das ist anscheinend so, dass die Phasen, die jeder durchmachen muss.
Und du hattest halt auch von Anfang an so viel Pech mit sehr vielen Therapeuten. Mhm. Also ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, ne? Also wenn du da halt sitzt und dann merkst halt so über Jahre, du bist in der falschen Behandlung und es bringt dich ja eh alles hier irgendwie nicht weiter und das ist ja trotzdem super anstrengend, dann denkst du halt auch irgendwann so, ja, habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf, da jetzt Kraft zu investieren.
Und wenn man noch nicht therapieerfahren ist, dann hat man ja auch irgendwie null Plan, wie so eine Therapie abläuft oder ob einem das jetzt was bringt. Also wir als Eltern waren halt natürlich bei den eigentlichen Therapiestunden nicht dabei, und haben dann immer so gedacht, ja, das braucht jetzt erstmal Zeit und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und in dieser ganzen Zwischenzeit wurde es halt immer schlimmer. Deshalb kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich direkt einen Therapeuten ja, auszusuchen oder versuchen, den zu finden, der dann wirklich genau für die Krankheit auch qualifiziert ist, die zu behandeln und wo es menschlich auch passt.
Ja. Wie lange ist das jetzt her mit dieser Studie?
Die hörte im Juli diesen Jahres auf. Also es ist jetzt so okay. 3 Monate her. Und wir sind jetzt halt so verblieben, dass wir uns jederzeit wieder melden können und die Therapie wieder aufleben lassen können. Und dass sie in der Zwischenzeit hier vor Ort eine tiefenpsychologische Therapie weiter fortführt, die dann im Prinzip nach diesem Verhaltenstherapeuten anschließend stattgefunden hat, bei einer Therapeutin, wo es menschlich, glaube ich, ganz gut passt und die eben auch dieses Trauma, was sie halt vielleicht hat, therapieren kann und wo wir so als Eltern auch immer das Gefühl haben, dass sie schon einen guten Erfahrungsschatz hat und auch weiß, wo sie da hin möchte mit unserer Tochter und was sie da erreichen möchte. Die Therapie hatte sie dann in der Zwischenzeit ausgesetzt, als diese Verhaltenstherapie in der Uniklinik stattgefunden hat, weil 2 Therapien parallel gehen halt nicht. Das ist auch zu viel. Das hatten auch beide Seiten dann gesagt. Und jetzt hat sie die erstmal wieder aufgenommen und da hoffen wir halt, dass diese tiefenpsychologische Therapie sie jetzt auch so in Sachen Selbstbewusstsein und sich dagegen wehren können ein bisschen voranbringt und dann irgendwann sie vielleicht nochmal, wenn dieser Klickmoment da ist oder kommt oder kurz bevorsteht, dann mit dieser Verhaltenstherapie nochmal weitermachen kann.
Ich denke, das ist eine gute Sache, ja, von beiden Seiten quasi anzusetzen. Gerade wenn man weiß, dass eben, das ist ja bei euch auch, ich will jetzt nicht sagen Vorteil, das ist das falsche Wort, aber man weiß ja vielleicht, was der Auslöser war. Und den kennt man ja in ganz vielen Fällen gar nicht, dass man dann eben weiß, okay, das müssen wir auch noch aufarbeiten.
Genau.
Mir ist meine Frage wieder eingefallen. Hast du sonst noch, also ich meine, es gab ja diesen Triggerpunkt, aber wie du das ja auch schon gesagt hast, das hat ja ganz oft so ganz viele Ursachen. Ist das bei euch irgendwo genetisch so verankert? Also hat irgendwer von euch da in der Familie, erweiterten Familie, irgendwie einen Hang zu Zwängen oder irgendwie eine zwanghafte Persönlichkeit zumindest oder irgendwie sowas? Konntet ihr irgendwie sowas feststellen?
Also nicht so wirklich. Wir haben in der erweiterten Familie schon jemanden mit Depressionen, also schon ein kleiner Hang zu irgendeiner psychischen Erkrankung. Aber ansonsten glaube ich, dass es bei unserer Tochter schon auch eher so dieses ja sehr schüchterne, zurückhaltende Wesen ist, was dann irgendwo im Rahmen dieser Zwänge so ein bisschen Halt findet. Und dann, also es ist immer schon so gewesen, dass sie halt sehr zurückhaltend ist und eigentlich nur, also nicht so mega kontaktfreudig, ich quatsche jetzt nicht jeden an, sondern da halt eher so wirklich lieber angesprochen wird und dann antwortet und eher unsicher ist und sich auch immer viele Gedanken macht, ob sie eventuell was falsch macht, wenn sie jetzt dies antwortet oder das antwortet. So war sie immer schon und ich glaube, dass das dann einfach so ein gefundenes Fressen für diesen ekelhaften Zwang gewesen ist.
Ja, voll.
Ja. So diese vermeintliche Kontrolle über Situationen
genau.
zu bekommen.
Ja.
Ja.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie es dir dann bei der ganzen Sache jetzt so ging. Also wir haben ja jetzt viel über die Geschichte von deiner Tochter gesprochen. Aber ich glaube, es ist auch spannend, nochmal wirklich zu hören, wie es, ja, was du für eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht hast. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, ja, wie das dich und vielleicht auch die Beziehung zu deinem Mann, wie das die ganze Familie so gefühlsmäßig beeinflusst hat. Das würde mich auch nochmal interessieren, wenn du das natürlich nur teilen möchtest.
Also zu Anfang waren wir ja, wie ich schon beschrieben habe, ziemlich ahnungslos und haben einfach nur dem Arzt vertraut und dem Therapeuten vertraut. Und irgendwann dachten wir ja dann, das geht so nicht weiter und wir müssen uns mal selbst informieren. Bis zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass wir unfassbar viel Streit hier zu Hause hatten, weil wir eben versucht haben, mit Logik sie von diesen Zwangshandlungen abzuhalten, was aber ja nur das Gegenteil erreicht hat. Und dann haben wir irgendwann angefangen, die Sachen besser zu verstehen und natürlich dadurch auch mehr Verständnis zu entwickeln. Und die Zwänge haben sich ja auch so ein bisschen geändert. Es ging ja vom Sortierzwang, Zählzwang zum Waschzwang. Und gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr auch Zwangsgedanken werden. Aber wir können schon jetzt besser damit umgehen. Aber es hat natürlich eine Zeit lang dazu geführt, dass wir halt, ja, wie ich schon gesagt habe, ganz viel hier zu Hause schlechte Stimmung hatten, weil ja ständig irgendwelche Konfliktpunkte da waren. Hast du dies sauber gemacht? Hast du das sauber gemacht? Kannst du das jetzt nochmal abwischen? Sonst kann ich das nicht anfassen oder dann kann ich das nicht mit zur Schule nehmen und dann fehlen mir die Hausaufgaben. Oder es gab halt ständig diese Konfliktpunkte und das ist halt super anstrengend, auch als Außenstehender. Und ich habe teilweise wirklich auch so eine Beeinträchtigung bei meiner eigenen Arbeit gefunden, wo ich mich so teilweise selber erwischt habe, dass ich da irgendwie sitze und drüber nachdenke und mit den Gedanken gar nicht bei meinem eigentlichen Job bin, sondern halt wirklich viel mehr bei unserer Tochter und wie man ihr helfen kann. Und jetzt mittlerweile behaupte ich mal, verstehen wir es besser und können besser mit umgehen. Es gibt immer noch Konflikte, aber und unsere Tochter sagt auch manchmal, ihr versteht es immer noch nicht. Aber das ist dann, glaube ich, auch oftmals wieder so mehr diese bockige Phase oder dieses, der Zwang hat halt gerade...
Die pubertierende Phase.
Ne? Und, aber wir verstehen das besser und können besser damit umgehen und hoffen halt jetzt, dass es irgendwann diesen Klickmoment gibt. Aber man hat dann halt auch... also ich habe in anderen Podcasts auch gehört, dass Leute so... schöne Aktionen verbinden mit einer Exposition, so Expo-Fun oder so ähnlich.
Entfun.
Genau, haben die das genannt. Und das ist halt, also erstmal hat man da als Eltern ja vielleicht auch mit einem Teenager, ist ja vielleicht sowieso jetzt nicht so die optimale Konstellation, obwohl wir eigentlich, also sie fährt halt schon auch noch mit in den Urlaub und so, aber man ist da halt auch selber total eingeschränkt, weil wenn du jetzt im Urlaub bist und deine Tochter dann halt ganz viel trotzdem in der Ferienwohnung sitzt und gewisse Dinge nicht mitmacht, dann hat man irgendwie als Eltern auch immer ein schlechtes Gewissen. Obwohl es vorher vielleicht klar abgesprochen war, dass wir dann auch Dinge alleine machen. Aber das ist schon eine ganz schöne Achterbahn der Gefühle.
Das glaube ich. Aber ich glaube halt, also ich meine, das ist immer total leicht gesagt, aber ich glaube, wir als Betroffene können das ein bisschen einfacher nochmal sagen. Ich finde wirklich, wirklich, dass ihr toll damit umgeht und es ist halt, die Verantwortung liegt nicht bei euch. Also ich finde es total super, dass ihr da so tief drin steckt und dass ihr das auch so ein Stück weit versucht nachzuvollziehen, aber ich glaube, man kann das auch nie zu 100% nachvollziehen, weil es ist auch selber manchmal, komme ich mir immer noch absurd vor, weil es ja einfach so unlogisch ist und so. Deswegen habt auch nie den Anspruch, das Ganze zu verstehen und weiß nicht, gönnt euch da auch eine Pause, weil ich glaube, man kann das auch wirklich nur durchhalten, wenn man sich auch selbst mal zurücknimmt und da rausnimmt und mal schöne Momente wieder genießt und so weiter, weil irgendwoher muss ja auch diese Kraft kommen, also dass man das irgendwie jeden Tag durchsteht und ihr steht das halt irgendwie alle gemeinsam zusammen und das finde ich super schön irgendwie, dass das so als Familie passiert.
Also vor allem auch Wahnsinn, dass du, also ganz großes Lob, dass du so viele Podcasts und so hörst, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, dass du diese Studie da gefunden hast. Also ist ja wirklich Wahnsinn, dass du da so eine Unterstützung leistest. Und also von meiner Seite aus als Betroffene kann ich da nur, also totalen Respekt. Also ist ja auch nicht einfach so eine, ich meine, du steckst ja nicht drin, nee, in dem Kopf, das so zu verstehen oder verstehen zu wollen.
Auch. Ja, das, ich hoffe, dass unsere Tochter das irgendwann auch zu schätzen weiß, weil sie natürlich irgendwie so sagt, wieso hörst du denn jetzt schon wieder einen Podcast oder ne, wir wissen doch jetzt, wie es ist und lass es doch mal sein. Ne? Aber ich möchte es halt verstehen und sie bestmöglich unterstützen und vielleicht nochmal in Bezug auf die Partnerschaft. Also mein Mann und ich, wir halten halt ganz doll zusammen, was aber auch für unsere Tochter nicht immer so leicht ist, weil wenn wir dann sagen, nee, diese Zwangshandlung führen wir jetzt nicht für dich durch, dann ist es halt so, dass sich ja wieder zwei gegen eine verbünden und dass wir dann halt wieder die fiesen Eltern sind, so. Von daher ist es dann auch wieder schwierig.
Ja, das ist wahrscheinlich in dem Moment dann auch verletzend für einen selber, wenn es, obwohl es dann ja nicht eure Tochter, sag ich jetzt mal, ist, sondern so der Zwang, der aus ihr spricht, aber ich kann es mir... Also es ist natürlich nicht schön zu hören.
Ja, es ist halt, wenn sie dann so sagt, oh, ihr rafft es einfach nicht und ihr seid jetzt gerade so doof zu mir und dann so verletzende Sachen manchmal sagt, dann macht es natürlich schon auch was mit einem selber. Und dann ist man, irgendwann ist man selber sauer oder man ist traurig oder man ist enttäuscht. Aber irgendwie geht es ja auch immer weiter und wir versuchen da halt weiter unseren Weg zu finden. Und ja, also ich glaube, es braucht einfach seine Zeit und die müssen wir jetzt irgendwie ihr geben und uns geben.
Ja, aber super, dass ihr da auch so zusammenhaltet, also so als Team agiert, dass es nicht jetzt ein Elternteil die ganze Zeit heimlich Zwangshandlungen durchführt und das andere Elternteil dagegen
hält. Ja, das wäre ja noch ein Worst Case, wenn jetzt die Eltern sich dann auch noch streiten. Ne? Oder wenn ihr quasi eure Beziehung dadurch irgendwie aufs Spiel setzen würdet oder so. Ne? Der Zwang macht ja schon echt schlimme Dinge mit einem.
Total. Es macht wirklich, also der lässt einen manchmal wirklich zum Monster werden. Also deswegen, ich glaube, man muss sich auch in den Momenten, wo ihr euch da mit eurer Tochter streitet, immer wieder so vor Augen führen, so, das ist gerade nicht die, sondern das ist gerade der Zwang und die möchte gerade einfach nur Ruhe haben. Die möchte gerade einfach nur diese Bestätigung haben, um einfach kurz Ruhe zu fühlen. Und dafür tut man fast alles. Mhm. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und das kann ich mir auch echt sehr oft sehr, sehr belastend vorstellen. Und ich glaube halt gerade so als Mutter, als Vater ist es einfach nochmal so ein bisschen anders, wenn du halt siehst, dass dein Kind da irgendwie drunter leidet. Du möchtest am liebsten einfach nur sagen, okay, komm, wir machen hier alles sauber, machen uns hier die Welt einfach.
Ja. Aber man weiß jetzt in jedem Moment auch, wo man das macht, mittlerweile eben über diese Elternaufklärung auch im Rahmen der Studie, dass wir mit jedem Mal, wo wir es machen, eben es letztendlich verschlimmern. Ja.
Ja.
Oh Gott.
Ja, es ist.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich glaube aber, dass so, wenn eure Tochter da so ein bisschen mehr Abstand zu dem Ganzen kriegt und das irgendwann mal so hoffentlich diese Zwangserkrankung so in den Hintergrund drückt und so man dann, weiß ich nicht, in Zukunft dann rückblickend darauf schaut, dass sie das dann auch wahrnimmt und diese, also wie ihr sehr ihr euch damit auseinandergesetzt habt und dann rückblickend das so wertschätzend annehmen kann. Also da bin ich fest von überzeugt, weil auch wenn jetzt diese Erkenntnis vielleicht im Zwang nicht da ist, glaube ich, dass im Nachhinein, dass das
wir geben auch nicht auf. Die ist ja zwischendurch schon auch da. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier nur Streit und Ärger haben. Wir haben schon auch schöne Momente, aber das Leben ist halt sehr eingeschränkt im Moment. Und das fand ich halt auch so für euren Podcast jetzt irgendwie so, dass ihr schon relativ viele Leute zu Gast hattet, die eben schon ein Stück weiter sind. Und mir war es halt wichtig, vielleicht auch eben mal einmal die Sicht eines Angehörigen zu schildern, aber eben auch von einem Fall oder von einer Erkrankung, die vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie in der Genesung, wie ihr das jetzt vielleicht schon geschafft habt.
Total. Ist auch so. Also ich meine, wir versuchen ja generell immer so Mut zu stiften, weil genau das damit halt, wenn deine Tochter irgendwann mal Lust hat, sich auch mal Podcasts zu Gemüte führt, dass sie, wenn die das hört, dass sie dann nicht denkt so, oh Gott, das hat gar keinen Sinn, sondern dass man halt, weil man fühlt sich halt so, so allein in diesen Momenten. Also weil man denkt immer so, kein anderer fühlt sich so schlecht und kein anderer fühlt sich so unvollständig und keine Ahnung was. Und dann hörst du sowas und dann denkst du auf einmal, ah krass, es gibt doch Hoffnung, weil jemand ging es mal noch schlechter und dem geht es jetzt so gut. Und das hoffen wir halt immer, ne? Also wenn wir diese hoffnungsvollen Geschichten erzählen von Leuten, die es halt irgendwie geschafft haben, weil es jeder schaffen kann. Also wirklich, daran glauben wir mittlerweile absolut. Also mit der richtigen Hilfe kann in so kurzer Zeit so viele Erfolge gefeiert werden. Aber ja, dafür muss man halt absolut bereit sein, auch durch diese harte Zeit zu gehen, und man muss die richtige Hilfe an der Seite haben.
Wie habt ihr denn eure richtige Hilfe gefunden? Weil das finde ich nochmal irgendwie, heutzutage nutzt man ja das Internet und dann guckt man irgendwie vielleicht nach Therapeuten, und klar habe ich mittlerweile gelernt, dass irgendwie Therapeuten, die dann so eine ellenlange Liste haben, worauf sie sich spezialisiert haben, vielleicht eben doch gar nicht so spezialisiert sind. Aber habt ihr irgendwie, weil ich hatte dann auch über die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen oder so ähnlich mal gefragt, und die konnten mir jetzt hier bei uns in der Region eigentlich auch nicht so richtig jemanden nennen. Das ist ja relativ schwierig, dann auch den passenden Therapeuten zu finden. Ne?
Ja, total. Also ich habe da auch Ewigkeiten ja gebraucht. Das hat jahrelang gedauert, bis ich dann irgendwann durch Zufall, ich hatte das Buch von dem Herrn Burkatschupka schön gelesen, und dann dachte ich mir so, du könntest ja eigentlich mal gucken, der beschreibt ja, dass er eine eigene Praxis hat, wo die denn ist. Und zufälligerweise war die dann jetzt nicht so weit entfernt, da hatte ich einfach auch Glück, dass ich dann da dran gekommen bin. Also es war auch irgendwo dann Glückssache nach jahrelanger nach jahrelangem Therapie-Fail, aber genau, ich habe das einfach wirklich dann wirklich nach Experten suchen. Und da finde ich das auch gerade, weil man das ja meistens in seinem Ort nicht hat. Also da finde ich das dann auch eben super, wenn das dann online stattfinden kann. Also bei mir findet die Therapie größtenteils online statt, weil ich da nicht immer hin kann.
Okay. Ja, bei mir auch. Also bei mir, ich habe in Köln zuerst gesucht, und dann war ich halt auch zum Glück direkt bei einer Verhaltenstherapeutin, die hat das auch relativ schnell diagnostiziert, aber die war halt genauso wie der Verhaltenstherapeut von deiner Tochter, also die hat halt gar nichts gemacht, also die hat halt jede Woche immer mit mir geredet und hat immer gesagt, so ja, geht ja bergauf, und sie versteht ja die Krankheit schon super, weil ich habe mich halt super da reingehangen und mich super informiert und so, aber es ging halt kein Stückchen weiter, weil wir haben halt keine Expos gemacht. Dann wurde es halt immer schlimmer. Und dann habe ich halt auch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den Burkatschupka schön auch gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich denn über dich gekommen bin, Johanna, oder ob ich
Du bist irgendwie bei Frau Köhn, darüber bist du durch mich gekommen, aber Herrn Schupka schön, den hattest du ja schon vorher mal.
Ach so.
Sonst wärst du ja nicht in der Selbsthilfegruppe gewesen.
Ah ja, stimmt, genau. Nee, dann hatte ich auch durch das Buch, glaube ich. Und dann habe ich nämlich auch festgestellt, ist ja gar nicht so weit weg. Also eine Stunde kann man irgendwie machen, und vielleicht kann man ja auch irgendwie was mit online machen und so. Genau, und dann bin ich halt, ich habe den so terrorisiert, also ich habe halt jeden Morgen, der hat eine Sprechstunde, also wo du
anrufst. Eine ganz frühe.
Ja, ja, von 7.30 Uhr bis 8 Uhr, aber auch nur an drei Tagen morgens, und ich immer so mir den Wecker gestellt, so komplett verschlafen, und dann immer so, aber immer versucht da durchzukommen, einfach keine Chance, so viele Wochen. Bis dann irgendwann ich dem eine E-Mail geschrieben habe, so eine ganz verzweifelt, ich so, bitte, Sie müssen mich in die Praxis aufnehmen, ich kann nicht mehr, sonst muss ich halt irgendwie in eine Klinik oder so. Also da, ich war wirklich, also bei mir kam dann irgendwann noch so eine Depression, glaube ich, dazu, weil ich war wirklich komplett down. Also ich konnte gar keine Freude mehr erleben, gar nichts mehr. Ja, und dann durfte ich da morgens hinkommen, und dann hat er mich super schnell, weil er halt auch gemerkt hat, dass ich super motiviert halt auch war, hat er mich super schnell an eine Kollegin, die halt gerade noch in der Ausbildung ist bei ihm, halt verwiesen, aber die ist halt da angebunden. Und das ist halt schon mal ganz gut, weil die kann halt jederzeit, wenn die irgendwelche Fragen zu zwängen hat, redet sie halt mit ihm, aber sie macht das halt mit mir. Genau, und zusammen sind Johanna und ich dann noch bei einer, das hört sich bescheuert an, aber die Frau Köhn, die wäre vielleicht auch noch was für deine Tochter, weil die macht das komplett online, und die ist Ergotherapeutin. Mhm. Und das hört sich immer so an, so, hä, warum Ergo? Aber die macht ganz normale Sprachtherapie, und Frau Köhn hat uns beiden am allermeisten geholfen. Okay. Also die ist halt so richtig, also die tritt einen halt in den Hintern. Also wenn man keinen Bock hat, und das hat man halt manchmal, dann sagt Frau Köhn halt so, nee, hier werden jetzt die Hausaufgaben gemacht. Und sonst gibt es nicht die nächste Stunde Ärger. Okay.
Die ist wirklich klasse. Also ich habe jetzt noch von einem Kumpel gehört, den ich in der Klinik kennengelernt habe. Der war wirklich so am Ende mit seinen Zwängen, der konnte wirklich gar nichts mehr, der kam gar nicht mehr aus der Dusche. Das war wirklich ganz, ganz schlimm, auch nach der Klinik, so dass er gar nicht mehr wusste, er konnte nicht arbeiten, er wollte eine Frühverrentung mit Ende 20. Und es war wirklich ganz, ganz aussichtslos, dementsprechend groß war auch die Depression, so, da hast du ja gar keine Hoffnung mehr. Und der hat mir jetzt gestern geschrieben, dem habe ich dann auch die Ergotherapeutin empfohlen, und der hat mir jetzt gestern geschrieben, ich gehe bald wieder arbeiten. Also das sind so Geschichten, wo ich mir denke, wow, also es geht, egal wie hoffnungslos es aussieht und wie schlimm es jemandem geht, mit der richtigen Therapie kann es wirklich jeder schaffen. Und ja.
Was halt bei dieser Online-Therapie, finde ich, auch ganz toll ist, ist, dass man ja quasi, also einmal verliert man keine Zeit, weil man irgendwo hin muss. Und für unseren Fall ist es jetzt halt auch irgendwie so, dass unsere Tochter sich ja sonst, wenn sie sich mal verabredet oder so, und dann ist aber gerade die Therapiestunde und das ist nicht gerade mit ihrer besten Freundin, dann muss sie sich halt auch immer ausdenken, was sie hat. Und so konnte sie halt das einfach bei uns zu Hause machen und musste nicht irgendwo hinfahren. Mhm. Und das war halt wirklich ganz gut. Und vielleicht zu dem Thema Medikation kann ich auch noch mal was sagen. Sie hat nämlich dann zwischendurch auch ein Medikament genommen vor dieser Zeit in der Klinik. Und das war halt so, dass sie das eigentlich nicht so gerne wollte, wir sie eher so ein bisschen überredet haben. Und das Medikament dann aber jetzt auch nicht so einen riesen Unterschied gemacht hat, gefühlt. Und zudem hat sie halt total Gewicht zugenommen, was eben als Teenager auch nicht so easy ist, also wo du vielleicht auch nicht so gut mit umgehen kannst. Also sie hat wirklich...
Das war bei uns leider auch, ja.
Ja, also sie hat halt wirklich 10 Kilo zugenommen in der Zeit.
Ich auch 7, ja.
Und habt ihr das wieder, seid ihr das wieder losgeworden oder...
Noch nicht.
Noch nicht. Okay. Also bei mir ist es auch wirklich, also ich habe Fluoxetin genommen, und Fluoxetin sagt, man hat eine Halbwertszeit im Körper, also von 25 Tagen. Und bei mir war tatsächlich letzte Woche Donnerstag quasi der letzte Tag, wo die letzten Reste aus dem Körper waren. Und genau, und jetzt bin ich, also seit heute Morgen bin ich wieder ganz diszipliniert mit Kalorienzählen und so weiter und so fort, weil ich, also für mich funktioniert das auch nicht anders mit Abnehmen. Und ja, aber ich habe halt auch 10 Kilo, deswegen ich würde es trotzdem genauso wieder machen, weil ich würde diese 10 Kilo auch von mir aus am liebsten für immer behalten, wenn ich nicht wieder in diese Phase zurück muss, in der ich war. Aber trotzdem ist es natürlich scheiße. Also, ne, weil man fühlt sich dann irgendwie total unwohl und man will halt eigentlich einfach nur, dass es einem besser geht, und dann hat man irgendwie das nächste Problem
vor der Tür.
Vor allem, wenn es dann noch nicht mal so den Riesenerfolg bringt, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und also unsere Tochter sagt halt jetzt auch, sie nimmt kein Medikament mehr. Das war halt von der Online-Studie eben auch nochmal von der Therapeutin eine Idee, dass sie vielleicht anfängt, ein Medikament zu nehmen, um dann nochmal weiterzumachen, damit es ihr einfach ein bisschen leichter fällt. Aber sie lehnt es halt im Moment komplett ab und
verstehe ich
auch. Ja, es ist halt eben auch so, diese ganze Krankheitsgeschichte oder generell eine psychische Erkrankung zu haben im Teenageralter ist halt schon auch nochmal was anderes als jetzt in eurem Alter, weil sie einfach auch Angst hat, keiner weiß so richtig über Zwänge Bescheid und alle denken irgendwie dann nur, sie ist ein bisschen balla und keiner kann so richtig was damit anfangen, deshalb mag sie es halt auch nicht jetzt so offen damit umgehen.
Ja, klar.
Ja, du kannst ihr sagen, in 10 Jahren, es sind alle ihre Freunde in Therapie. Dann kann die mit allen Leuten darüber reden, weil es gibt wirklich niemanden mehr in unserem Umkreis, der nichts
und sagt. Und dank eures Podcasts wissen die Menschen dann ja auch ein bisschen besser, was eben so Zwangserkrankte durchmachen. Also es ist halt ja eben nicht nur dieses Händewaschen, sondern es ist ja viel, viel mehr.
Ja, und das ist leider bei Zwangserkrankungen ja wirklich noch viel, viel extremer mit diesem, dass man das sich gar nicht traut zu erzählen, weil Depressionen und so, da gehen Leute relativ offen mit um oder Angst und so, weil das irgendwo noch so ein bisschen nachvollziehbar ist so.
Ja.
Aber Zwang ist wirklich in der Gesellschaft, also das erzählt man wirklich nicht gerne. Also das... Das ist ja wirklich auch so.
Das hört sich auch so
diese geheime an, ne? Krankheit, ja. Wirklich.
Ja.
Die will im Verborgenen bleiben, sag ich jetzt mal, weil man sich da so für schämt und man weiß ja, wie unrealistisch das ist und was man sich dafür Gedanken macht, weil das ja so ich-dystone ist, aber man es trotzdem machen muss, dass es halt auch bei Zwängen noch mal viel, viel schwieriger ist, finde ich, als jetzt bei einer anderen psychischen Erkrankung. Gut, ich weiß, ich stecke jetzt nicht drin, ich stecke jetzt nur in den Zwängen, aber stelle ich mir so vor, weil es eben so schuld- und schambesetzt ist auch. Also das ist noch mal zusätzlich.
Ja.
Ja, genau. Und wir machen jetzt halt seit neuestem auch TikTok-Videos, weil man halt bei TikTok einfach so eine schnelle Reichweite erreichen kann. Und wir wollen halt möglichst viele Leute auch darauf aufmerksam machen, dass die vielleicht keine generalisierte Angststörung haben, so wie das halt ungefähr jeder Therapeut diagnostiziert. Und man merkt halt auch auf TikTok, die Leute reagieren total offen und total nett darauf. Also das ist wirklich, wir haben wirklich keine negativen Kommentare. Also es kommt immer nur so, boah, kenne ich, boah, das ist das, boah, könnt ihr mir dazu mehr erzählen? Also es kommt wirklich, wir kriegen so gut wie, also wirklich nie negative Kommentare. Und daran, finde ich, merkt man das halt auch eigentlich, ne, dass das in der Gesellschaft mehr und mehr ankommt und dass einfach so, so viele Leute sich gar nicht gesehen fühlen. Und ja, deswegen machen wir auch das, was wir machen, ne? Weil wir einfach hoffen, dass möglichst viele Leute dann davon erfahren und die richtige Hilfe in Anspruch nehmen können. Aber deswegen, ihr seid schon an so einem guten Punkt, ihr wisst schon so viel und deswegen, das macht mir sehr viel Hoffnung.
Ich finde das wirklich super, was ihr da macht und hab irgendwie gedacht, das muss jetzt noch ein bisschen mehr Leute müssen irgendwie über diese Krankheit Bescheid wissen und da möchte ich auch unseren Teil dazu beisteuern. Und also mega, wirklich Hut ab, was ihr da auch so an Energie und Zeit reinsteckt. Also richtig cool.
Ja. Das ist irgendwie so mal, also unser Herzensprojekt. Also als ich ganz tief in der Zwangsphase drin gesteckt habe, da habe ich auch immer so Podcasts und so gehört von diesen, die amerikanischen OCD-Stories und so. Und da habe ich immer gedacht, wenn ich mal irgendwann in meinem Leben das schaffe, dass ich das auf der anderen Seite sitze quasi und auch darüber etwas erzählen kann, dass ich nicht in dieser akuten Phase stecke, dann möchte ich irgendwie in dieser Art auch was machen. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist, weil es so eine schlimme Zeit war, dass ich, gefühlt habe ich das jetzt so ein bisschen als meine, nicht Mission, aber ja, ich weiß, schon ja.
Schon. Auftrag, ja.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass irgendwie vor 10, 15 Jahren auch noch niemand über eine Depression oder so gesprochen hat. Und mittlerweile ist Depression halt so eine einigermaßen anerkannte Krankheit, auch wenn Leute vielleicht nicht wissen, was da genau passiert. Aber bei Zwängen ist es halt noch nicht so. Und ich glaube, mit eurem Podcast tragt ihr unfassbar dazu bei, dass es eben, oder wahrscheinlich eben auch mit TikToks für die jüngere Generation, dass es eben Aufklärungsarbeit geleistet wird.
Ja.
Hoffentlich. Wir hoffen sehr, dass in 15 Jahren das den gleichen Stellenwert hat wie zumindest Depressionen oder andere Krankheiten. Also das ist einfach Wahnsinn, also was man da so durchmacht. Und wenn ich mir denke, so was man für ein Mitleid bekommt, wenn man halt ein gebrochenes Bein hat und das tut meistens irgendwie noch nicht mal mehr weh. Und was man so als Zwangserkrankter irgendwie dann so tagtäglich irgendwie aushalten muss. Und da sagt keiner mal, oh Mann, du Armer. Oder warum, wie schaffst du das nur?
Vor allem,
das
wenn es halt niemand mitkriegt, ja.
Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Also bei unserer Tochter ist es jetzt ja halt zum Beispiel in der Schule, so die naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunden sind halt schon echt immer eine Exposition, weil da wird halt in Chemie, Biologie, Unterricht oder sowas. Das ist halt die Exposition schlechthin. Oder dann kommt die Französischlehrerin auf die Idee, heute machen wir mal Unterricht draußen und setzen uns auf die Steine. Ja, das ist dann halt für jemanden, der eben diese Krankheit hat, da kann der Lehrer jetzt nichts für, aber es wird halt einfach so vorausgesetzt, dass jeder alles kann. Oder jetzt war irgendwie Besuch bei der irgendwo in der Stadt, bei der Uni-Bibliothek. Das ist dann halt wirklich eine Riesenexposition für jemanden, der eben diese Krankheit hat. Und da sind wir, glaube ich, mit unserem Schulsystem und wahrscheinlich auch im Berufsleben irgendwie nicht drauf eingestellt.
Ja.
Nee, das stimmt. Aber ich meine eigentlich ganz gut, ne? Also ich meine, so schmerzhaft und so hart das bestimmt für deine Tochter auch manchmal ist, aber ist ja eigentlich auch ganz gut, dass du so ein Stück weit gezwungen wirst. Weil ich meine, bei mir ist das dann teilweise halt auch so schlimm geworden, weil irgendwie Corona dann war und ich musste halt nicht rausgehen, ich musste nicht unter Menschen gehen. Und desto mehr igelt man sich ja dann mit dem Zwang zu Hause irgendwie ein. Und wenn natürlich sowas halt irgendwie erzwungen wird, dann muss man halt ein Stück weit einfach Exposition machen.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch einfällt, was du gerne anderen Angehörigen mitgeben würdest auf den Weg, die jetzt, also vielleicht, wenn Angehörige das jetzt hören, dass du da irgendeinen Tipp hast oder so aus deiner Erfahrung jetzt?
Ja, also erkundigt euch oder versucht euch bestmöglich aufzuklären, was die Zwangserkrankten durchmachen müssen, und versucht halt möglichst viel Verständnis aufzubringen und Unterstützung im emotionalen Bereich, aber versucht euch halt nicht mit in diese Zwangshandlungen mit reinziehen zu lassen, was halt wirklich als Angehöriger einfach total schwer ist. Weil man ja einfach demjenigen, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie so eine Sucht. Man möchte demjenigen ja helfen, aber man hilft ihm halt nicht, indem man alle Zwangshandlungen durchführt und alles ja wischt oder wäscht oder das oder eben diese Rückversicherung gibt bei Zwangsgedanken. Und das muss man, glaube ich, selber auch lernen als Angehöriger. Auch das ist halt ein Prozess. Und da muss man halt, ja, glaube ich, auch mit sich selbst Geduld haben und als Familie oder in einer Beziehung einfach auch trotzdem zusammenhalten.
Ja, total. Das ist auch tatsächlich so. Also ich rede öfter mit meiner Therapeutin drüber und die vergleicht das ganz, ganz oft mit einer Suchttherapie. Also weil bei Süchten, bei einer Alkoholsucht zum Beispiel, erzählt sie mir auch immer wieder dieses Beispiel, dass man Alkoholsüchtige in einer Umgebung, wo die normalerweise trinken würden, dann ne, mit allem schön, was sie damit zu verbinden, dann wollen die irgendwie so ein schönes, kühles Bierchen trinken und dann macht man halt die Musik an, die da sonst angemacht wird, die Umgebung wird dementsprechend angepasst und dann wird man davor gesetzt und dann, bis der Druck nachlässt. Also das, und dann, ne, und dann muss man das wirklich mit der Therapeutin gemeinsam davor sitzen und das aushalten, bis dieser Druck runtergeht. Und genauso ist es ja bei uns dann quasi auch. Also der Druck muss dann einfach irgendwann runtergehen. Von daher, es ist wirklich so, als wenn man halt einen Angehörigen hat und der hat eine Alkoholsucht oder eine Drogensucht oder was auch immer. Und man muss dagegen ankämpfen, der Person dann wirklich Alkohol oder Drogen, wonach auch immer diese Person dann fragt, das zu geben. Und das ist halt extrem schwierig.
Ja, und vielleicht noch dieses, dass man eben doch die Unterstützung gibt, aber eben diese Zwangshandlung oder diese Sachen da nicht durchführt. Aber auch, dass man trotzdem versucht, eben möglichst viel Verständnis aufzubringen, glaube ich. Und ich glaube, das kriegt man nur dadurch hin, dass man selber also ganz viel Bescheid weiß oder versucht zu verstehen, wie die Krankheit funktioniert und was die jetzt gerade macht. Also ich merke das immer noch innerhalb unserer Familie, wenn ich dann irgendwie sage, es gab gerade wieder Stress, weil dies oder das, und dann sagt meine Mutter, ja, aber das muss sie ja dann auch nicht machen oder so, dann denke ich mir so, ja, du hast es halt auch nicht verstanden. Ich habe es vielleicht schon ein bisschen besser verstanden, aber ne, natürlich kann man das als Angehöriger nicht so wie ein Betroffener.
Ja. Aber also du kannst es wahnsinnig gut, ja.
Ja, finde ich auch. Und was ich auch nochmal zum Schluss sagen möchte, ist, bitte nehmt euch Pausen davon. Also, ne, also so sehr, ich finde das total cool, wie engagiert du bist und wie du dir die Podcasts und alle Studien durchliest und keine Ahnung was. Und ich finde es total cool, aber ich glaube, um das wirklich dauerhaft auszuhalten, muss man sich da auch manchmal ein Stück rausnehmen. Aber ich glaube, sonst hängt man da so tief mit in diesem Zwang drin. Und ich glaube, man muss sich da auch manchmal erlauben, auch mal was Schönes für sich zu machen und auch auf die Selbstachtsamkeit zu achten.
Ja.
Das würde ich gerne noch so als Tipp für Angehörige mitgeben.
Das auf jeden Fall. Man braucht auch Zeit, um wieder Kraft zu tanken, natürlich. Ne? Und aber das, ja, das ist dann halt teilweise auch schon wieder so, was empfindet man als schön? Und also die Therapeutin hat dann zu uns Eltern immer gesagt, okay, macht auch mal was Schönes für euch und dann gehen wir in die Stadt und dann kommen wir aus der Stadt wieder und dann geht's halt irgendwie direkt wieder los. Wart ihr in der Stadt? Könnt ihr eure Schuhe ausziehen? Könnt ihr euch neue Sachen anziehen? Das ist halt dann auch schon wieder schwierig. Dann fängt man als Angehöriger teilweise auch an, Sachen zu verschweigen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Aber klar, nehmen wir uns auch Auszeiten und der Betroffene muss irgendwann selber die Kurve kriegen. Ne? Und das ist halt mit einer 17-Jährigen vielleicht jetzt auch schon ein bisschen leichter als mit einer 13-Jährigen. Aber an dem Punkt sind wir halt noch nicht ganz, aber vielleicht bald.
Ja, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Ihr schafft
Dankeschön.
Das. Dankeschön. Ihr seid eine starke Familie.
Das muss, glaube ich, auch an oberster Stelle stehen, weil sonst hat man noch mehr Schwierigkeiten, als man eh schon mit dieser Krankheit hat.
Ja.
Ja, cool. Aber vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Das war so bereichernd, nochmal so die Perspektive zu hören.
Ja hoffentlich hat es irgendwie was gebracht und hoffentlich hören das jetzt auch ein paar Leute, die sich dann auch in meinen Aussagen irgendwie wiederfinden und da was mitnehmen können. Das würde mich halt sehr freuen.
Ja.
Wir freuen uns auf Feedback und wir werden uns an Maria weiterleiten. Also schreibt uns fleißig.
Okay, alles klar. Dann vielen Dank.
Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten.
Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang@gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao!
Ciao!